Bon Vivant, der Podcast mit Wein, über Wein. Die 8. Folge, das ist der Auftakt von der 2. Staffel. Live und direkt aufgenommen, hier im Rhône im Kleinbasel. Und mir gegenüber ist ein Gast mit jahrzehntelanger Erfahrung. Nicht als Winzer, sondern als Musikmanager. Herzlich willkommen, Martin Schrader. Geht's gut?
Ja, mir geht's sehr gut. Mir hat gerade den Atem gestockt, wo du jahrzehntelange Erfahrung gesagt hast. Weil ich kann es noch fast an einer Hand abzählen, was es mit dem Wein zu tun hat. Aber ja, okay. Ja. Ja,
seit wann beschäftigst du dich mit Wein?
Tja, also seit ich
also abgesehen vom
keine Lust mehr auf Bier hatte. Aber also die Lust ist mir nicht vergangen. Ich habe immer noch Lust auf Bier. Nein, aber wirklich beschäftigen, schwierig zu sagen, also ernsthaft beschäftigen seit 4 Jahren vielleicht.
Ich kann eine Hand.
Ernsthaft trinken seit 25 Jahren. Und irgendwo dazwischen habe ich mal angefangen, probieren selber Wein zu machen.
Eben, ich glaube, ein Bild, das deine Situation relativ gut auf den Punkt bringt, habe ich da an die Wand gehängt. Beschreib es vielleicht den Leuten, die den Podcast hören und es versäumt haben, leider heute oben hier im Rhône zu sein. Was sehen wir auf dem Bild?
Ja, also man sieht mich mit einem Taliban-Bart. Der geht wirklich so bis Mitte Brust. Den hatte ich mal.
Das ist die Facebook-Profilbild momentan.
Ah ja, stimmt, genau. Und ich fahre auf einem Traktor in Treben raus in den Sonnenuntergang. Und auf dem Traktor hat es Stickers von Bands, die ich mal mit ihnen zusammengeschafft habe.
Was für
also,
Bands?
Also sehr eine eitle Angelegenheit, das Bild. Es ist so, ich habe mir das geleistet, zum Abschied aus dem Musikgeschäft, mich von einem von meinen Lieblingskünstlern zu porträtieren. Das ist wirklich eitel, he?
Das ist gut geworden.
Und hat das nachher als Postkarte gedruckt und allen meinen Geschäftspartner und Bands und so, wenn ich zusammengeschafft habe, mit geschickt und mit so Wünschen wie viel Glück jetzt ohne mich.
Thank you so long. Steht noch da drauf. Bereust du inzwischen den Schritt? Oder bist du froh, dass du jetzt mit beiden Füßen im Rappback stehst oder auf dem Traktor sitzt?
Nein, ich bereue ihn nicht. Absolut nicht. Also es war der richtige Schritt gewesen. Aber jetzt so Blick aufs Bankkonto lass dem schon manchmal ein bisschen zweifeln.
Aber es ist auch ein bisschen eine schöne Idee, in der Schweiz leben, aber in Deutschland eine Lehre machen.
Ja, das ist sehr doof. Ich bin sogar von den Zöllnern ausgelacht worden. Also während dem Lockdown ist mir ja wirklich dann jedes Mal wieder kontrolliert worden. Ich habe eine Arbeitsbewilligung gehabt von der deutschen Bundespolizei, um nach Deutschland zu fahren, um zu arbeiten. Und ja, man hätte immer müssen den Ausweis und die Bewilligung zeigen. Und dann hat wirklich der deutsche Zöllner gefunden, ja, was haben Sie vor? Wieso reisen Sie nach Deutschland ein? Und ich sage, ich gehe arbeiten. Und er so, ja, die gibt's ja auch noch. Aber ziemlich doof. Ja.
Das ist von 2019 bis 2021. Also du hast letztes Jahr die Lehre beendet, die Ausbildung als Winzer. Erzähl schnell, wo das war. Ich würde sagen, währenddessen du nicht einmal da den ersten Wein einschenken, darf ich?
Ja, unbedingt, ja. Der ist allerdings jetzt noch nicht von meinem Lehrbetrieb. Das ist ein Petnat von dem Betrieb, wo ich im Moment am Arbeiten bin, Weingut Trautwein in Balingen am Kaiserstuhl. Ein Demeter-Weingut, wo ich jetzt die 3 Monate Herbst bin, abriss und enorm viel Spass habe. Der Wein widerspiegelt ein bisschen das Jahr, aber darauf können wir dann später zu sprechen kommen. Die Lehre habe ich gemacht, auch im Badischen, ja klar, am Weingut Zähringer in Heitersheim. Das ist so 10 Kilometer südlich von Freiburg. Dort kann man also mit dem Zug pendeln. Das war eigentlich der Grund gewesen, auch zum dort hinzugehen. Auch ein Demeter-Weingut. Ich hatte super Zeit gehabt. Und ich bin übrigens, ich gebe es jetzt so zu, 48 Jahre alt und ich bin nicht der älteste Lehrling in meiner Klasse.
Okay, und was haben wir jetzt im Glas? Was für ein Petnat, was ist für eine Traubensorte?
Das ist, wie man im Deutschen sagt, Spätburgunder, also Pinot Noir. PetNat heisst ja, dass es wirklich wie aus diesem Jahr ist und gegen Ende von der Gärung füllt man eine in eine Flasche, macht den Deckel drauf und die, der Wein gärt dann weiter und entwickelt Kohlensäure in der Flasche und dann sprudelt er hier ein bisschen weiter im Glas. Es ist von der Aromatik her, sind PetNats entweder so ein bisschen von der Hefe geprägt oder noch von der frischen Frucht. Und ich finde in der Nase sehr die frische Frucht. Also ich habe jetzt zwar noch gar nicht dran geschmeckt, aber ich habe schon ein paar gehabt. die frische Pinotfrucht ist hier. Und am Gaumen zeigt sich aber etwas, was für das Jahr jetzt typisch ist, nämlich, dass man nicht sehr viel Sonne gehabt hat das Jahr.
Also, und vor allem auch sehr viel Regen. Also man kann es ja schon auf Deutsch sagen, es ist ein Scheissjahr gewesen, nicht nur bei euch, sondern ich glaube so überall in Mitteleuropa oder darüber hinaus, das weiss ich, kann ich es nicht so abschätzen.
Ich auch nicht genau, wie weit, aber ja, überall, also im Umkreis, wenn ich ein bisschen denken kann, in Wien, ist es scheiße gewesen, ja. Aber jetzt nicht unbedingt wegen der kühlen Temperaturen oder wenig Sonne, sondern also es kann immer noch sein, da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, dass das ganz elegante Wein wird geben. Aber es ist eigentlich vor allem die Feuchtigkeit gewesen, was schwierig gemacht hat mit Pilzkrankheiten. Vor allem im Bio-Weinbau, also wir haben recht gelitten.
Und das Wichtigste zu wissen ist ja, ein Scheissjahr gibt noch nicht scheiss Wein. Es gibt in der Regel oft weniger Wein und der Wein, den es gibt, muss man mehr Arbeit drin investieren. Also wenn man natürlich alles vollautomatisiert macht und das auch weiterhin in so einem Jahr macht, ohne gross auszulesen, dann gibt es natürlich vielleicht einen anderen Wein, als wenn man halt jedes einzelne Beere von Hand abzupft, übertrieben gesagt. Das hat wahrscheinlich oft unglaublich viel Arbeit verursacht. Und wie hast du die Ernte in diesem Jahr, eine von deinen ersten Ernten in diesem Fall immer noch, oder an der ersten Hand zum Abzählen?
Ja, absolut.
Wie hast du die jetzt erlebt im Vergleich mit anderen Ernten? Bist du die ganze Zeit ausgerutscht und den Hang abgeschlittert, weil alles noch so schliffig war?
Also ich bin ehrlich gesagt gar nicht so viel draussen gewesen, weil ich bin komplett im Keller angestellt gewesen, diesen Herbst. Aber es ist ziemlich hektisch gewesen, weil auf einmal hat alles müssen passieren, sehr schnell. Das hat mit einem Schädling zu tun, mit der Kirschessig fliegen, wo einfach auf einmal hat einfach zuschlagen und dann hat man müssen die Trauben reinbringen, bevor sie verfaulen am Stock. Das heisst, wir haben jetzt dort in einem Weingut bei Trautweins, wo ich bin im Moment, normale Ernte geht dort 5 Wochen und wir haben das in 2,5 Wochen durchgeboxt. Und dementsprechend lang sind dann halt die Nächte im Keller. Ja.
Krass.
Apropos, übrigens, es hat da noch etwas in dieser Flasche. Es hat Gläser an der Bar. Also, wer möchte. Warum sieht alles wie Grapefruitsaft?
Ah, warte, ich mach das Mic aus.
Es gibt eine Frage aus dem Publikum.
Warum der aussieht wie Grapefruitsaft? Ja, er schmeckt im Fall in der Nase, also er duftet auch ein bisschen nach Grapefruitsaft, finde ich, was ich recht geil finde. Und eigentlich von ähnlich produzierten PetNats eigentlich so kenne und schätze.
Also aussehen tut er wie Grapefruitsaft, weil es einfach ein Rosé ist. Also es ist also rot wie. Also es sieht wie Pink Grapefruitsaft aus. Ne? das heisst, der schöne Rosaton. Das heisst, wie eine Rosé halt eine Zeit lang auf der Maische gelegen, um die Farbe aus der Traube heute zu gewinnen. Oh, du kriegst jetzt noch den Hefesatz. Bist du einverstanden?
Style.
Ist ja wie die Mutter beim Fondue.
Also, cheers hier im René.
Zum Wohl.
Erste Runde. PetNat, Spurburgunder PetNat von Strautweins in Balingen.
Wie gut, beziehungsweise Jahrgang 2021.
Genau, also das ist mir jetzt wichtig gewesen, heute zu Abend etwas ganz Aktuelles zu bringen, zum zeigen, dass Wein nicht immer so viel Zeit braucht. Ich bin das werdet ihr vielleicht durch die Stunde auch ein bisschen feststellen, sehr ein unkomplizierter Trinker. Ich trinke gern schnell und viel. Darum, ist so etwas für mich ideal, wenn es gerade sofort im Glas kann landen
kann. Erzähl, ich nehme nicht mehr abwechselnd. Ich stelle die Frage, in dieser Zeit kannst du trinken, wenn du antwortest, dann ich dann wieder trinke.
Das finde ich super.
Erzählst du etwas zum Weingut Trautwein, wo du jetzt gerade die Ernte gemacht hast und für 3 Monate jetzt geschafft hast, und zum Weingut Zähringer, wo du vorher geschafft hast. Was sind das für Weingüter? Was haben die für eine Philosophie? Und warum, das ist ja kein Zufall im Jahr, warum hast du gerade bei ihnen arbeiten wollen?
Ja, es verbindet dort die zwei, dass beides eigentlich so Bio-Pionierbetriebe sind. Die haben beide noch in den 80er Jahren auf Bio umgestellt. Und damals ist Bio im Weinbau, ich weiß nicht, wie es im Rest von der Landwirtschaft ist, aber im Weinbau eigentlich erst so ein bisschen am Entstehen gewesen. Es hat keine Regeln gegeben, was Bio ist und was nicht. Es hat keine Labels gegeben. Und das sind alles die Pioniere gewesen, die das erfunden haben und sich die Grenzen gesetzt haben und definiert haben, was wirklich nachhaltige, ökologische Landwirtschaft ist und was kein Raubbau an der Natur, so wie sie es verstanden haben, damals bedeutet. Und mich hat das interessiert, zu einem Weingut zu gehen, wo einer von diesen Pionieren, so ein Weingut Zähringer, geht Lehre zu machen, wo einer von diesen Pionieren mein Lehrmeister ist. Der Pauline Köpfer. Und das ist eine ziemliche Figur. Da kann man übrigens am Weinbahnhof, noch kommen später drauf, wird er auch sein. Außerdem haben beide die Weingüter auch dann in den Nullerjahren auf Demeter, also auf biodynamische Landwirtschaft umgestellt.
Also gerade mal zwei, drei wichtige, grosse Schritte weiter. Was ist da der Unterschied für die, die jetzt quasi nicht gerade anhebt, der Unterschied zwischen Bio und Demeter wissen? Was ist der Unterschied?
Also ich wäre eher der Meinung, dass der grosse Schritt ist, vom konventionellen Weinbau zum ökologischen, also zu Bio. Und nachher der Unterschied zu Demeter ist, dass man halt noch ein paar Faktoren mehr berücksichtigt, als jetzt nur einfach die wissenschaftlich nachweisbaren organischen Abläufe in der Pflanze oder im Boden, dass ehrlich gesagt auch ein bisschen Hokuspokus dazu kommt. Rudolf Steiner, Planetenkonstellationen, Mond etc. Und aber was mich daran interessiert hat, ist nicht der Rudolf Steiner und ist auch nicht der Hokuspokus. Ich probiere ihn seither zu verstehen und ich habe gefunden, ich gebe mir das. Ich will mich darauf einlassen. Bin auch in so einer schwurbligen Arbeitsgruppe, Demeter-Arbeitsgruppe Südbaden. Und ich muss sagen, ich habe es nicht gecheckt bis jetzt.
Man muss ja nicht alles immer gerade auf Anhieb checken, oder?
Nein, aber ich lasse mich jetzt noch weiter darauf ein. Ich finde einfach, was ich begriffen habe, ist, Naturbeobachtung oder Naturwahrnehmung ist bei der, in der Anthroposophie eine andere und die tut noch ein paar Elemente mehr mit einbeziehen, als jetzt nur auf die Pflanze zu schauen und zu schauen, wie sie wächst. Das finde ich spannend, aber ich habe mir wirklich keine abschließende Meinung bis jetzt gebildet, außer dass ich Rudolf Steiner wirklich nicht kann lesen kann. Und das wirkt, also das finde ich ziemlich, ich kriege Krämpfe. Ja. Es rollen sich mir die Zehennägel auf, wenn das Zeug muss lesen. Aber das muss man halt, wenn man in dieser Arbeitsgruppe ist, ab und zu sich mal einen Text geben.
Ja, in der Arbeitsgruppe sie ist es ein, aber du arbeitest ja mit Leuten zusammen, die das Wissen ja schon in sich aufgesogen haben und die können weitergeben in ihren eigenen Spruch und in deinen Spruch, so dass du die Literatur nicht musst wälzen. Und ich erkläre mir es ja immer auch ein bisschen so, egal was jetzt dran ist an diesen Methoden und was nicht. Eins ist sicher, nämlich, dass die Winzer, die auf biodynamische Landwirtschaft betreiben, oft viel, viel stärker auf ihre Pflanzen schauen und die beobachten als schon nur ein Winzer, der biologisch schafft. Und schon allein durch das, egal ob es etwas nützt oder nicht, allein durch das hat es eine Auswirkung aufs Endprodukt. Wenn er dann im Keller nicht noch alles kaputt gemacht wird.
Ja. Ich glaube das auch. Aber eben, ehrlicherweise, ich habe mir jetzt die zwei Jahre Lehre gegeben. Ich bin weiter dran, mich darauf einzulassen, aber ich habe es nicht begriffen, aber ich habe vieles in meinem Leben nicht begriffen. Also und bin trotzdem irgendwie durchgekommen. Und habe Bock drauf gehabt. Also ich habe auch sehr viel Musik nicht begriffen gehabt und habe Lust gehabt, mich darauf einzulassen.
Also du hörst eher aufs Bauchgefühl, als jetzt auf rational am Reissblatt hier den Plan entwerfen und dem Ziel folgen, sondern also worauf ich jetzt eigentlich abzielen will, gibt es einen Moment, oder wenn ist der Moment gekommen, oder wenn hat er die Buch gesagt, oder was auch immer. Okay, Musik, zwei Dekaden, nice gesehen, jetzt ist Zeit für etwas anderes. Gibt es irgendwie so einen Punkt, oder ist das eine schleichende Entwicklung gewesen?
Das ist jetzt ein grosser Themawechsel, da müsste man fast ein Flaschen aufmachen, oder?
Ja, sehr gut. Eine grosse Flasche, ich sehe, da steht eine Liter Flasche, erzähl.
Ja. Also das ist der billigste Wein von dem Lehrgut, von meinem Lehrbetrieb, vom Weingut, den ich die Lehre gemacht habe.
Zähringer?
Der Weingut Zähringer, Liter Gutedel. Das ist Working Class. Das kriegt man sonst. Ah, das ist der schöne Sound von einem Dreiverschluss. Das ist eigentlich, das Produkt kriegen sonst nur Leute in der Gastro ausgeschenkt, wenn sie ganz günstige wollen. Nein, also ich untertreibe. Wo ich auf die Suche gegangen bin nach einem Lehrbetrieb, bin ich bei diesen Betrieben, die für mich in Froko sind, überall degustieren. Und es ist mir wichtig gewesen, dass ich überall auch den günstigsten Wein probiere und damit heimnehme. Weil ich habe gefunden, am günstigsten Wein zeigt sich auch die Sorgfalt von einem Betrieb, ob sie es auch wirklich bis ganz abend ernst meinen. Und mir hat der damals voll überzeugt. Ich habe jetzt schon sehr lange nicht getrunken, aber habe gefunden, für dich, Joel, öffne ich mal wieder eine Flasche. Und für euch auch hier im René.
Eben, Jahrgang 2020.
Es ist ein Liter, es gibt ein bisschen mehr für alle.
Ideal, eigentlich müssen wir jetzt Magnum sagen. Ist das als Magnum wäre dann 2 Liter, ja? Du bist wirklich dran, schneller trinken.
Ja. Du kannst rechnen, das ist gut. Aber 2 Liter wäre wahrscheinlich nach deutschem Weingesetz kein zugelassenes.
Also, wir können gerne ansaugen.
Gebindegröße.
Wir sind ja gerade am Themenspagat gesehen oder Spitzkehre, wie du vom Wein zur Musik bzw. vom Musik zum Wein gekommen bist.
Ja, das war ein schleichender Prozess gewesen. Nein, ich habe, also natürlich, ich bin Konzertveranstalter gewesen, 20 Jahre lang. Ich bin zu dem gekommen, wie alle, die das machen, oder eigentlich alle im Musikbusiness, sie haben selber mal in einer schlechten Band gespielt, nie einen angebracht. Die Reunion steht da, versprich's da jetzt. Und es werden etwa gleich viele Leute kommen wie heute. Wir können alle 1 Liter Gutedel teilen. Und es ist fair. So viele Leute kommen zu der Reunion von meiner Band. Aber ja, dann habe ich aber gefunden, als die Band sich aufgelöst hat, ich möchte weiter etwas mit Live-Shows zu tun haben und habe halt angefangen, andere Bands zu buchen und dann ein Konzert veranstalten und bin so reingerutscht. So am Anfang nicht ernst gemeint, irgendwann so ein bisschen ernster gemeint und nach 4-5 Jahren habe ich gemerkt, ich könnte vielleicht davon leben und habe dann auch ein Konzert veranstaltet, wo, wenn das in die Hose gegangen wäre, wäre ich 10 Jahre lang verschuldet gewesen. Damals mit 30 habe ich 1.500 Stutz im Monat verdient. Ja, das habe ich nicht zusammengerechnet, aber ja, 10 Jahre kommt vielleicht an. Ja. Aber es ist aufgegangen und das hat mich bestärkt, dass ich davon leben könnte.
Was sind das für Konzerte zum Beispiel? Also ist das Schweiz wie überall in der Schweiz oder vor allem in Basel? Mit was für Bands? Einfach damit man sich ein Bild machen
kann. Nein, sorry Basel, ich habe leider schon recht bald begriffen, dass wenn man will davon leben, dass man nach Zürich muss gehen. Aber ich habe immer in Basel gelebt und gerne in Basel gelebt und bin nach Zürich pendelt, aber ich habe meine Firmen alle in Zürich gehabt. Schwerpunkt dort gewesen. Und musikalisch war es Punk, Hardcore und Metal. Das finden wir vielleicht heute Abend noch im einen oder anderen Wein, den wir aufmachen. Mal schauen. Und ja, das sind so damals grössere so Eishockey Stadienkonzerte, wo Punkbands damals können spielen konnten. Anfangs Nullerjahr. Würde heute auch nicht mehr so viel interessieren.
Sicher, auf dem Traktor steht was? Anti-Flag?
Yes, Anti-Flag. Dropkick Murphys ist NoFX auch drauf. Weiß gar nicht. Habe ich mal gesagt, dass das meine Lieblingsband ist und dass ich dabei bleibe.
Catcar!
Ja. Und jetzt habe ich nicht einmal einen Sticker auf meinem Traktor von NoFX. Aber NoFX ist trotzdem meine Lieblingsband.
Ja, das darfst du nicht, falls du in einem Podcast bist, nicht erwähnen.
Okay, ja. Ich nehme es mal zu Herzen.
Also, du hast ein Konzert organisiert, das hinten raus konnte, aber es ist vorne raus, zum Glück. Und dann ist aus Spass ernst geworden, so wie später dann mit dem Wein. Nehmen wir mal einen Schluck.
Yes. Also hier, Liter Gutedel. Wenn jemand aus dem Publikum, dann möchte ich auch beschreiben, hier, Gäste Mike.
In der Schweiz heisst er Rapsort der Schassla. Der Föhn hat schon ein bisschen in der Nase, also die Mandel, und Lindenblütennoten, wo man es auch kennt und schätzt von der Rapsorte.
Genau, das ist eigentlich sehr eine milde Sache. Das ist auch, hat ein bisschen der Rapsorte zum Erfolg verholfen, zu einer Zeit, wo die Weine von hier eigentlich noch sauer waren. Sehr sauer. Die Rapsorte Gutedel oder Chasselas hat eine sehr milde Säure und ist eigentlich immer easy trinkbar, kann man runterleeren, kriegt kein Sodbrennen. Darum.
Ja. Und ist gemäss Legende, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch von der Schweiz, also vom Genfersee-Gebiet, auf Deutschland exportiert worden. Also ist eigentlich eine Schweizer Sorte, die sich aber durchaus zumindest immerhin in der Grenzregion im Markgräflerland durchgesetzt hat und eben schon geile Weine machen kann. Es war lange verschrien gewesen als Massenwein, aber nur weil es der Basiswein ist und nur weil er in einer 1-Liter-Flasche kredenzt wird, heisst nicht, dass er nicht unglaublich Spass machen kann und einen Trinkzug hat.
Ich finde auch, und das, also die Story, dass die Rebsorte aus der Schweiz hier im Markgräflerland angekommen ist, die hat auch nie jemand verleugnet in dieser ganzen Lehrzeit. Also das scheint, weil ich meine, wenn es jemand würde abstritten, wäre es ja die Markgräfler selber. Und, also die haben das auch alle erzählt. Dann wird es schon so sein.
Eben, was hast du denn damals im Kühlschrank gehabt, wo du das Konzert, wo eben vorne raus gegangen ist? Ist ein Konzert oder ein Festival? Ist das auch schon gut edel im Kühlschrank gewesen, oder ist das eher... Punkbier, Ankerbier.
Nein, zu Ankerbier bin ich ehrlich gesagt erst später gekommen. Damals war es noch Feldschlössli.
Stand dazu. Die Mädchen, ich probiere den Bogen nochmal zurückzuschlagen, ja. Weil wir ja stehen geblieben sind und unterbrochen worden sind durchs Trinken, was die schönste mögliche Unterbrechung ist, bei deiner Vita und dem schleichenden Werdegang vom Booker zum Winzer.
Ja, das mit dem Wein, wann hat sich das ergeben? Ich meine, man wird ja ab und zu mal zum Essen eingeladen von den Eltern und dann gibt es Wein und so und dann, ja, dann merkt man mal, ja, das ist eigentlich auch noch gut. Und, aber mir hat das schon gedauert. Ich bin leidenschaftlich wirklich Pleuré-Trinker gewesen, so Feldschlössli. Ist richtig, richtig gut. Also damals hat es eben noch kein Ankerbier gegeben, das würde ich ganz klar sagen, ich hätte Ankerbier getrunken. Ich habe später übrigens im Musikbusiness, wo wir dann schon ein bisschen erfolgreicher gewesen sind mit der Firma, haben wir den Ankertag eingeführt. Das ist, da haben wir alle unsere Geschäftspartner eingeladen in eine Bar nach Zürich und zum uns selber zelebrieren. So, weißt du, so Küppli-Apero-mässig und es hat aber nur lauwarmes Ankerbier gegeben für alle. Und das ist ziemlich abgeführt worden, ja. Von mir. Ich habe wieder gesagt, hey, ich habe so eine geile Idee gehabt. Ja. Aber ja, zwei oder drei Mal hat es stattgefunden.
Ja, aber es muss ja trotzdem irgendetwas mit einem basieren, dass man dann probiert, schon allein, dass man auf die Idee kommt, mal sich auf ein Wein einzulassen,
du bist
damit zu befassen. Ja.
Verliere den Faden immer wieder. Ja, also ja, es ist nicht ganz simpel abgelaufen. Eben so simpel wie es mit dem... mit dem Booker werden war. Also ich bin halt einmal geholfen Herbst und habe das cool gefunden. Dann bin ich wieder gegangen.
Weißt du noch, bei wem und wo?
Ja, Klaushof in Aesch. Und im Schlatthof auch. Ist das auch noch Aesch? Oder ist das...
Ist ob Aesch? Ist aber auch noch Aesch? Ja. Warte, nein, das ist verwechselt. Das ist Schlatthof schon Terri Rinach. Rinach.
Und dann...
Publikum Joker sagt Rinach.
Yes, danke Publikum. Ich glaube dem Publikum. Und dann bin ich aber relativ gleich mal auf einem Spaziergang am Tüllinger Hügel in Haltigen, Weil am Rhein hängen geblieben, mit einer Winzerin ins Gespräch gekommen und dann habe ich dort dann bei ihr ausgeholfen. Und dort habe ich mich dann schon ein bisschen mehr dafür interessiert und sie gefragt, ob ich ein Jahr durch mal gehen kann, bei diversen Abenden mithelfen und die gefunden, ja klar. Ich würde übrigens auch sagen, ja klar. Also wenn irgendjemand Lust hat, yeah. Nächstes Jahr. Yeah. Und dann hat es so ein bisschen das andere ergeben. Dann ist mehr Interesse dazu gekommen. Habe ich mal ein Kürzli gemacht. Dann habe ich über die Winzerin in Haltigen können ein ganz kleines Rebstückli pachten. Von dem trinken wir nachher noch eine Flasche. Das ist so Schrebergarten gross. Und dann bin ich ein, zwei, dreimal gescheitert beim Weinmachen. Gemerkt, das ist doch nicht so einfach. Und, aber der Prozess, was sich ergeben hat, ist, macht sehr demütiger. Aber es hat mich eigentlich nur noch mehr interessiert. Also je mehr ich festgestellt habe, wie schwierig das ist und wie scheiße, wie schlimmer das ich gefunden habe, dass man nur eine Chance pro Jahr kriegt. Und das hat mir im Naturell überhaupt nicht entsprochen und auch der Geschwindigkeit vom Musikbusiness nicht, oder?
Eben, als Bierbrauer hattest du mehrere Chancen gehabt, aber als Winzer ist ein Schuss und genau. Wenn der daneben setzt, ist...
Und das habe ich. Und dann ist... Irgendwann ist aber das... Ist der Entscheid in Griff, dass ich gefunden habe... Also ich bin an den Punkt gekommen, wo ich so das gleiche Feuer gespürt habe wie damals, wo ich mich entschlossen habe, Konzertagentur aufzutun, mhm. Für dass ich es jetzt will probieren, Winzer zu werden. Und, oder anders gesagt, ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich das später würde bereuen, wenn ich es nicht probiert habe. Und ich habe es dann aber relativ gleich bereut, dass ich es probiert habe. Nämlich
warum?
Im ersten Herbst hat einfach alles wehtun. Also es ist schon...
Das ich habe halt mich für
relativ 2019, also den ersten Herbst von der Lehre, wo dann echt voll am Malochen bist. Und ich habe mich eigentlich für fit gehalten, aber das habe dann herausgefunden, dass ich das nicht bin. Definitiv nicht für die Landwirtschaft. Und das muss man sich erarbeiten. Und das so, jetzt langsam habe ich das Gefühl, ich halte so etwas durch. Ja.
Aber eben, dass du damals dich auf das eingelassen hast, ist verständlich, wenn man weiss, wie die Rebberge dort aussehen. Also so zwischen Weiler Schlipf bis über nach Oettlingen und noch weiter hinten. Wer von euch von der Anwesenden kennt die Aussicht oder wer kennt sie nicht? Da von Riechen, Wein an Wein, Oettlingen dort hinten. Wer kennt sie? Uffe?
Also wenn man zu Basel irgendwo steht und die Sonne ist eher nur so irgendwie im oberen Teil vom Rostturm, dann steht man dort in der Sonne. Die Sonne scheint eigentlich immer dort. Und man hat einen wunderschönen Blick auf Basel.
Eben, es ist unverschämt. Die Deutschen dort haben den schönstmöglichen Blick auf Basel. Also das realisiere ich jedes Mal, wenn ich dort durch die Reben gehe und mit dem Velo kannst du auch wunderbar dort durchfahren. Also,
gut, es hat vielleicht auch mit unserer Selbstverliebtheit zu tun, was unsere Stadt angeht. Weil ich habe dort mal meinen Lehrmeister mitgenommen und gefunden, ja, kommst du mal anschauen, was ich dann später mal für Reben übernehme. Und dann habe ich gefunden, so, und jetzt kommen wir dann zum allerschönsten Stückchen, ganz hoch über Weil. Also es ist recht steil und hast wirklich einen super Ausblick auf Basel. Und gefunden, so, und jetzt schaut mal, jetzt versteht ihr, wieso mir das Herz aufgeht, wenn ich durcharbeite, oder? Und sie so, nein. Was findest du da schön? Die ganze Industrie? Oder was? So, okay, also gut. Aber ja, mir geht das Herz auf, ja.
Und es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, wenn du jetzt künftig mehr Rebfläche hast, quasi in Velodistanz von deinem Wohnort und vorher bist du halt eine Stunde gependelt oder noch mehr in Richtung Freiburg, Kaiserstuhl. Machst du schon nochmal einen Unterschied?
Ja, absolut. Also das ist ein riesen Glücksfall. Also es ist so, dass ich während meiner Lehre ergeben hat, eben, ich hatte ein paar Connections gehabt zu dieser Winzerin in Haltingen und ein paar anderen Leuten.
Eben, der Vita, ja. Sind wir stehen geblieben. Du hast die Lehre gemacht, bist jetzt 3 Monate noch bei Trautwein gewesen und jetzt gehen wir zum Übergang, wie du die 4 Hektar, die du ab nächstes Jahr wirst pachten, wie du zu denen gekommen bist. Mhm. Also quasi, wie sich die kleine Schrebergarten, Weingarten vervielfacht hat.
Verhundertfacht, ja. Ja, das ist ein riesen Glücksfall, aber ich habe nicht nachgefragt, wieso. Ich bin einfach angefragt worden und zwar, also ich habe ein paar Leute dort schon kennengelernt, ein paar Winzer, die dort am Tüllinger Berg arbeiten. Und der Bio-Pionier wiederum vom Tüllinger Berg, ist seit 30 Jahren Bio, ist Genossenschaftswinzer, also gibt seine Trauben in der Genossenschaft Haltingen ab.
Also ist kein Winzer, den man von einem Label kennt, weil noch immer sein Name draufsteht. Sondern
nein.
Er macht einfach seine Trauben biologisch und geht sie dann weiter.
In der Schweiz gibt es das Wort Rebbauer, oder? Im Deutschen nennt man es ein bisschen, find's ein bisschen unemotionaler Traubenproduzent. Ja. Also er tut seine Trauben nicht selber zu Wein machen, sondern er macht eigentlich die Landwirtschaft und gibt den Trauben ab in der Genossenschaft. Aber das Modell ist in Deutschland sehr, oder zumindest im Badischen sehr verbreitet. Das Genossenschaftsmodell ist mir an sich sympathisch. Das Problem ist, dass man eigentlich nicht leben kann von dem, was die Genossenschaft einem kann zahlen kann. vertrauben aufgrund von der Marktsituation. Aber der Hans-Jörg, das so heisst der Winzer, hat mir dann angerufen, eines Tages, vor 2 Jahren bald, und mich einfach in einem 5-minütigen Telefon gefragt, ob ich möchte seine Reben übernehmen. Und zwar jetzt. Und ich habe erst gerade die Lehre angefangen. Oder? Und das sind 4,5 Hektar, das sind so 6-7 Fußballfelder.
Also das ist krass, ich meine, das ist grösser als die allermeisten Nordwestschweizer Weingüter. Also in der Schweiz, was ist da die Durchschnittsgrösse von einem Weingut? Da haben teilweise plus minus 4 Hektar. Und du nach der Lehre, zack, 4,5 Hektar.
Ja, während der Lehre. Ja, also natürlich, ich habe ihm gesagt, nein, ich möchte gerne meine Lehre fertig machen, aber ich habe einen coolen Deal können ausarbeiten, sodass ich
jeweils
am Freitag beim Hans-Jörg arbeite und Montag bis Donnerstag meine Stunden beim Vigo Zähringer mache. Hat natürlich für Überstunden gesorgt, aber so habe ich mich dort schon einschaffen können auf die neuen Flächen. Und ja, also es wird jetzt so laufen, dass ich Trauben produzieren auch und die verkaufen, aber Schritt für Schritt anfangen, selber ein bisschen Wein zu machen.
Und was ist das für ein Rebberg, den du jetzt übernehmen kannst ab Januar 2022? Also was sind es für Trauben? Wie ist der Boden in Schuss? Weil das merkt man auch, wenn man teilweise dort durch die Reben läuft. Es gibt gewisse Rebberge dort, die schon recht abgefuckt aussehen. Oder abgefragt. Also teilweise relativ vernachlässigt die Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, um die kümmert sich gar niemand mehr. Also, die wenigsten, muss man sagen, aber was ist denn eigentlich generell so der Stand von diesen Reben dort? Die haben viele Probleme, quasi, was vielleicht im Nebenerwerb machen, ihre Reben zu bewirtschaften oder loszukriegen. Und wie sieht es in deinem Rebberg aus? Das sind 2 Fragen in einer gewesen, sorry.
Ja, also, das stimmt, das Genossenschaftsmodell ist ein bisschen, das ist auch problematisch, also, weil es hat eigentlich aufgebaut auf sogenannte Nebenerwerbswinzer, also Leute, die in der Freizeit und nebenbei noch Landwirtschaft machen. Und das ist einfach mit den heutigen Anforderungen, was man muss machen in der Rebe, ist das nicht mehr zu verbinden, zumal man eben eigentlich nichts verdient. Das heisst, man kann das nur als Hobby machen, weil man nichts verdient und die Zeit kann man dann nicht aufwenden in der Rebe und darum sehen ab und zu mal ein bisschen scheiter aus. Aber der Hans-Jörg ist gelernter Winzer, ist Profi, hat aber auch Landwirtschaft noch mit Hühnern, mit Obst und Gemüse und hat sich einfach entschieden, die Reben abzugeben.
Also das heisst, ein riesiger Glücksfall aus seiner Sicht eigentlich.
Brutal, ja. Also Wahnsinnsglücksfall, zumal jetzt, ich kann weiter in Basel bleiben und ich kann den Beruf ausüben, hoffentlich, also wenn ich nicht verkacke, ja. Was nicht sicher ist, weil also ich habe wahnsinnig Respekt vor dieser Aufgabe.
Das ist so wie die Konzertsituation.
Ja,
genau. Von nach oben oder nach
oben? Im Moment fühle ich mich so ein bisschen wie vor dem Konzert, wo hätte ich mir können zeigen auf Schuld.
Darfst du ja sagen, was das für ein Konzert war?
Ja, die Deconstruction Tour 2002. Ja. Ja, genau.
Und was für Rapsorten stehen auf diesem Rapberg?
Also der Hans-Jörg, also zuerst mal, es ist seit 30 Jahren Bio. Der Hans-Jörg ist der Bio-Pionier vom Tüllinger Berg. Hat seine Böden im Griff, die Reben sind im Superschuss. Die Anlagen auch. Und der Rebsortenspiegel, wie man das nennt, der ist ziemlich wild, weil er hat sich nicht viel sagen und hat einfach gepflanzt, was er Bock hat. So. Das sind jetzt, ich glaube, 12 verschiedene Rebsorten. Also von der traditionellen Sorte ist das Pinot Noir, also Sportburgunder, Weißburgunder, dann Gutedel, Sauvignon Blanc. Und dann hat er pilzwiderstandsfähige Sorten ganz viel. Das sind so Neuzüchtige, die weniger anfällig auf Krankheiten sind. Und
von denen praktisch hat er noch 2021. Praktisch fürs 2021.
Ja, genau. Er hat tatsächlich fast eine volle Ernte können abliefern in der Genossenschaft und die andere, viele andere Genossenschaften nicht. Also trotzdem, dass er Bio schafft, das muss man eben auch noch in Betracht ziehen, weil die konventionellen Winzer, die haben einfach, wir in Basel sind ja Fan von der Syngenta. Geht übrigens jeden Frühling den Marsch gegen Syngenta. Tolle Veranstaltung, nehme ich gern oder immer teil. Aber Syngenta, ja, ist eine von den grossen grusigen Firmen, die mitmischen in der Agrarchemie.
Aber das muss man vielleicht, wenn wir das Thema jetzt schon anschneiden und von Bio-Wein, biodynamischem Wein, herkömmlichem Wein reden, was denn schon so schlimm ist. Weil ich einfach oft im Gespräch mit normalen Leuten, die oft gerne guten Wein trinken, die schnallen gar nicht. Ich meine, ja, Naturwein, wieso ist das ein Naturwein? Jeder Wein ist ein Naturwein, ist doch aus Trauben gemacht, ist doch Natur. Ist aber eben ja nicht so. Also das ist ja immer noch eine recht krasse Sensibilisierungsarbeit, wo da irgendwie auf die Winzer, auf die Konsumenten, auf alle, was interessiert, zukommt. Eben, dass man schnallt, warum es überhaupt so schlimm ist, dass Firmen wie Syngenta so viel Gift ausbringen an Leute, die es dann wiederum auf ihren Feldern ausbringen, wo dann wiederum vielleicht das Trinkwasser kontaminiert, wo Leute trinken.
Ja, also ich muss sagen, ich begriff es ehrlich gesagt auch nur im Weinbau und nur inzwischen, weil ich mich damit auseinandersetze. Aber sonst bin ich einfach jemand, der irgendwie findet, dass Bio und Bio besser ist als konventionell, aber kein Wissen hat dazu. Also ich weiß jetzt nicht, was an einer Tomate anders ist im Anbau, ehrlich gesagt, oder an einer Erdbeere. Aber im Weinbau kann ich voll dahinter stehen. Ich weiss einfach, dass das die Mittel, die wir brauchen, die dringen nicht in Pflanzen ein. Das ist ein grosser Unterschied. Und vergiften auch nicht die Bodenlebewesen.
Yeah.
Fast nicht.
Wir haben noch einen letzten Sabberrest vom Gutedel. Und würde es schon zur nächsten Flasche kommen? Wollen wir Flaschen auf oder knacken?
Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zu einem anderen Sound über. Wo
also warte, komm, mach dich noch viel. Ist gut, weil ich sehe jetzt...
Soll ich sonst das Mikrofon heben?
Nein, wir machen doch einen Contest. Du zuerst oder ich und der, der besser tönt. Oder?
Okay.
Das ist schon mal schön gespritzt. Ne?
Also jetzt muss man noch schnell... Also der Sound ist ganz wichtig in der Kreation von diesem Produkt.
Das ist der Sound, der wie Police triggert. Weil wir haben jetzt gerade Dosenwein aufgemacht. Wir haben nebendran, für die, die hier im Rennen sind, noch das Werbeplakat davor. Da sehen wir eine knackige alte Dame, die zwei Mittelfinger in die Luft streckt und darunter steht endlich Wein mit Kultur. Und genau so eine Büchse haben wir jetzt in der Hand. Zum Wohl.
Cheers.
Erzähl.
Ja, ich schlürze erst mal
ein. Ja, eben, weil ich wunderschön vom Design her, 11 Volumen steht drauf, 30 Zentiliter, sieht eher aus wie ein Bier als ein Wein, logischerweise. Ich habe ihn selber auch noch nie getrunken, habe ihn aber schon lange mal wollen. Im Glas auch, kann ich jetzt nicht sagen, aber im Rachen habe in dem Fall. Und bin jetzt gespannt. Ich nehme mal den ersten Schluck, wenn du erläuterst, was es mit dem auf sich hat.
Ja, also jetzt schreiten wir zum ersten Wein von mir, den ich selber bastelt habe. Es hat übrigens an der Bar noch 6 oder so Dosen. Also gehen mit euren Gläsern an die Bar. Ich finde es zwar, also ich habe inzwischen müssen erkennen, oder das müssen zulassen, dass man auch darf die Dosen öffnen und sie in ein Glas umschenken. Weil zum Teilen ist es erlaubt. Aber eigentlich ist die Meinung, dass man es aus der Dose trinkt. Ja, das ist so entstanden. Das ist mein Lehrlingsprojekt. Irgendwann während der Lehre ist mir der Gedanke durch den Kopf, ist es möglich, dass Wein gleich cool ist wie Dosenbier? Jetzt wären wir wieder beim Anker, oder?
Ja.
Und das hat mich nicht losgelassen, der Gedanke. Gefunden, Wein, der so cool ist wie Dosenbier. Und dann, ja, wie müsste das schmecken, wie müsste das aussehen? Und ich habe ja auch alle Möglichkeiten gehabt von dem Weingut, den ich die Lehre gemacht habe, beim Zähringer, da mal etwas auszuprobieren. Ich habe verschiedene fertige Weine probiert, verschiedene Rebsorten. Eigentlich war die Absicht, dass ich Stillwein, also ohne Kohlensäure, in eine Dose packen. Und dann habe ich aber in diesem Prozess herausgefunden, nein, geht gar nicht, weil die Dose braucht einen Innendruck, um stabil zu sein. Okay. Also die würde sich so zusammenbrechen und verknautschen. Okay, also dann braucht es Kohlensäure, ja, dann ist es ja fast ein Prosecco. Aber Das haben dann auf gar keinen Fall wollen. Also kein
Paris Hilton Getränk. Also wie Prosecco wäre es halt, weil die Kohlensäure zugesetzt wird und wie es halt keine Flaschengärung kann geben in einer Dose.
Ja, eine Dosengärung wäre an sich schon möglich. Ja. Aber ja, du hast recht. Nein, aber weil man Dosen Prosecco ja eigentlich schon kennt. Aber das hätte es auf keinen Fall dürfen sein. Und irgendwie ist mir immer klar gewesen, es muss ein Dosenbierformat sein. Also es geht nicht die Red Bull-Dose, auf keinen Fall. Die habe ich wahnsinnig uncool gefunden. Und eben, das ist ja auch der Dosen-Prosecco, den man kennt aus dem Supermarkt. Hier. Sondern es muss die kleine, bullige 33cl-Dose sein.
Duff-Bier.
Wie, genau, oder Feldschlössli von früher und so.
Es ist unglaublich, es ist richtig geil aus der Dose.
Merci, Daniel. Ja, vor allem, es ist spannend, weil man tut ja eigentlich sonst immer instinktiv zuerst mal am Glas auf den Aromen rausschmecken. Das kannst du natürlich nicht. So. Also kannst du schon, aber es ist ein bisschen schwierig und so. Und durch das hast du irgendwie einen völlig anderen ersten Eindruck vom Wein, weil du zuerst im Gaumen hast. Und im Gaumen nicht nur wegen CO2, sondern es ist relativ viel hergeht. Also er hat, ich meine, es ist ein Weisswein, aber es ist schon eine rechte Herbe und Aromatik und Würze und also jetzt nicht unbedingt auf so eine.
Also man kennt genau an dem eigentlich die Wein-Nerds, wenn sie die Dosen aufmachen und sie dann an die Nase heben. So, dort scheidet sich die Spreu vom Weizen. Und dann muss ich gerade sagen, du bist aus dem Zielpublikum gestrichen. Das machst
du. Hat auch nicht den Preis von einem Ankerbier?
Es ist mir im Fall auch schon passiert. Einfach so, machst du auf und... Oh, scheiße. Scheiße, ich bin aus. Ich bin aus der Zielgruppe. Also zum Inhalt, es steht einfach nur Weiss drauf und es steht kein Jahrgang drauf und das ist bewusstes Understatement. Ich habe eigentlich nicht wollen auf so für mich, also jetzt will ich gefunden, wenn es schon ein Dosenbierwein ist, so
Dosenbierwein ist
übrigens die Domain dosenbier.wine, die gehört mir. aber das ist knack.wine. Also Wine auf Englisch ist eine Domain-Endung. Mhm. Habe ich irgendwann entdeckt. Hier am knack.wine, das ist die Webseite. Jetzt habe ich den Faden verloren. Schmeckt ein bisschen gut.
Wir haben glaube noch nicht davon gehabt, was für eine Rebsorte es ist. Du hattest nur gesagt, dass du extra nicht draufgeschrieben hast. Ist es auch ein Assemblage, also mehrere Rebsorte oder ist es eine?
Genau. Eben, das soll extra nicht draufstehen, kein Jahrgang, keine Rebsorte. Weil ich das völlig vernachlässigbare Details finde. Was draufsteht, ist, wie viel drin ist und wie viel Alkohol es hat. Das ist wichtig.
Ja. Was nicht draufsteht, ist, wie teuer ist.
Nein.
Da musst du ja zielgruppenmässig natürlich schon irgendwie die wahrscheinlich ein bisschen erklären, oder? Weil es ist so eine easy Palette-Dosen-Bier-Assoziation. Kannst du aber natürlich bei dieser Produktionsweise mit biodynamisch arbeiten Trauben ja nicht irgendwie den gleichen Preis wie einen Anker halb Liter verlangen.
Nein, das schaffe ich leider nicht. Und ja, es ist so, also der Inhalt ist mir nicht egal gewesen und es ist mir auch einiges anderes nicht egal. Aber es soll natürlich genauso nonchalant daherkommen. Also der Inhalt ist biodynamischer Wein. Dort will ich keine Kompromisse machen. Und was ich bei dem ganzen Herstellungsprozess auch festgestellt habe oder gelernt habe, ist, dass, und also ich habe so ein bisschen ein Lachens- und ein Brillensauge dabei, aber eine Aludose hat die weitaus bessere Ökobilanz als Glas. Und zwar auch als Recyclingglas. Und vor allem extrem viel bessere als Einwegglas. Und Wein findet praktisch nur in Einwegglas statt. Also, aber wenn man den Leuten das vorsetzt, dann finden sie, oh nein, Umweltsau. Aber mit unserem Recyclingverhalten, oder wenn, also in der Schweiz werden über 90% vom Alu wird wirklich wird rezykliert. In Deutschland noch mehr, weil da gibt es ein Dosenpfand. Finde ich zwar auch nicht cool, irgendwie. Pfand, das ist dann wieder so schwierig. Aber über 90% wird rezykliert und dann schafft man es eben in eine bessere Ökobilanz als Glas. Natürlich, die Herstellung ist oder die Rohstoffe verbraucht werden, Grundherstellung ist schwieriger als mit Glas, also was die Ökobilanz angeht, aber da wir so viel rezyklieren, ist es wirklich besser.
Das Gute ist ja, dass gerade beim Glas jetzt auch bei den Winzern und langsam auch bei den Konsumenten ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Das habe ich vielen auch gemeint. Je schwerer die Flasche, desto besser muss der Wein sein. Und eben so kiloschwere Weinflaschen, obwohl sie leer ist, gefühlt. Da probiere ich auch als wie mehr Winzer viel leichtere Flaschen, wo eben weniger Transport kosten, weniger Material kosten, auch eine bessere Ökobilanz haben. Und, aber das ist mir auch neu gesehen, dass eigentlich Alu-Dosen die bessere Ökobilanz haben.
Was mir ehrlich gesagt auch, also ich habe mich schon entschieden, das zu machen und zuerst dann herausgefunden. Also Hand aufs Herz, aber ich finde es noch geil.
Aber sehr schnell, die knackige Lady da, wo du mit Marketing machst, ich nehme mal das Marketing und Vermarktung von dem ganzen Produkt, ist ja auch ein Teil vom Lehrlingsprojekt oder von der Aufgabe gewesen. Hast du die gecastet oder ist das ein Stockfoto, das du irgendwann mal gekauft hast?
Das ist 100% Stock. Aber es ist tatsächlich so, also irgendwann, wenn sich die Idee festgesetzt hat, jetzt will man das versuchen, einfach so eine Anti-Weinknuss oder etablierten Weinknusswein zu machen und trotzdem mit dem Anspruch, dass es soll schmecken und dass auch etwas qualitativ Gutes drinnen ist, dann habe ich gefunden, jetzt will das einer durchziehen im Aussehen und dann, also habe das Glück, dass ich ein alter Freund von mir, ein guter Grafiker ist. Und der hat die Idee sofort gespürt und lässt die Dose, oder hat die Dose dann sehr gut aussehen. Also es kommt so in Gold und Silber daher. Sieht sehr wertig aus eigentlich. Also nachher mal wirklich noch ein Produkt, wo man ein bisschen aufschneiden damit. Und dann habe ich mir drei Claims gegeben, also so drei so Werbeslogans sind mir durch den Kopf. Endlich Wein mit Kultur. Dann herrlich im Abgang. Und dazu hat einfach so eine kaputte Partyfoto gehört. Und die dritte ist so die Idee, irgendwie Leute an einem Festival richtig hart abkämpft, zweiten, dritten Morgen, wo sie in ihrem Festival-Zeltbunker sitzen. Und das ist jetzt das Chateau von ihnen. Und dann konnte ich tatsächlich so ein Bild auftreiben vom Southside Festival. Das ist ein schlimmes Wort.
Southside,
Und mit so einer Gang, die in ihrer Festivalburg hängt und dann, dort steht dann drunter unser Chateau, unser Wein. So. Also es ist, man probiert natürlich das Maximum an Spass rauszuholen aus dem Ding. Aber wo das anführt, keine Ahnung. Also es ist,
aber das heisst, bis jetzt ist es keine einmalige Sache. Also wird es weiterhin noch geben oder ist es momentan noch in der Schwebe? Hängt es davon ab, wie jetzt die laufende Produktion quasi getrunken und genossen wird? Genau, gibt es Halbliterdose bald, ist gerade hingefuckt worden.
Gute Frage.
Literdose, Faxe.
Also das ist ein lustiges Detail, oder ist, dass die Dose nur in der Schweiz erlaubt ist und nicht in Deutschland, aber Halbliterdosen wären erlaubt. Also Halbliter für Wein gibt es Regeln.
Ist das wegen Weingesetz?
In Weingesetz ist kompliziert. Im europäischen Weingesetz gibt es Regeln, in was für Grössen von Gebinden man Wein darf abfüllen. Und das ist eben wirklich Wein und nicht weinhaltiges Getränk, also nicht so eine Schorle gemischt mit Wasser, sondern das ist 100% Wein mit Kohlensäure. Und 33 Cl ist nicht erlaubt in der EU. Darum geniessen es. Das kriegt man nur da. Und, aber halbe Liter wird gehen. Darum.
Ja, wo kann man so unter anderem kaufen?
Also ich habe so grossartige Sales Points wie The Friendship Coiffeur Salon. Aber beim Getränkekollektiv gibt es es dort in Basel natürlich.
Ich habe es auch schon am Spalenberg in einem Schaufenster gesehen.
Genau, dort gibt es eine Kunstgalerie, die Bock drauf hatte. Und natürlich in meinem Lieblingsweinladen in Basel im Vivlevin.
St. Johann, yes!
Aber er hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Auch er hat gerade sofort gefunden, Alu-Dose, geil! Jetzt... Inzwischen ist er dabei, on board.
Ja, vor allem, es ist halt einfach sau praktisch. Es ist scheißegal, wenn man keine Flaschenöffner dabei ist. Du musst keine Gläser mitnehmen, also so picknickmäßig, wenn sie von Kiel halten oder Kieltasche dabei hat, ist ja das.
Ja, aber du willst dein Gesöff an ein Konzert oder ins Stadion reinschmuggeln. So etwas bringst du easy in die Unterhosen, aber eine Flasche Wein. So, also ich sehe ganz viel möglich, oder Verwanderung, Wer nimmt schon eine Flasche Wein und Gläser mit der Verwanderung? Okay, aber ja, ja.
Sind was hast du für eine Note gekriegt für den? Ist das benotet worden, die Arbeit?
Nein. Nein, also beim Vigo Zähringer habe ich Harzbrot gegessen dafür, da hat es eigentlich niemand cool gefunden. Aber auch so ein bisschen aus ökologischen Gründen oder einfach so Weinkulturmässig. Aber hey, ich habe es selber abgeführt für mich.
aber du tust ja schon gerne ein bisschen provozieren, oder? Also wir haben ja die liebe Kat, die da hinten sitzt und giggelt, hat mal eine Weingruppe, die Schräge Flaschen heisst, ins Leben gerufen, wo wir uns in unregelmäßigen, in letzter Zeit in sehr unregelmäßigen Abständen treffen und irgendwelche Wein verkosten miteinander. Und du bist ja eigentlich der Teilnehmer von dieser Weinrunde, die das Motto Schräge Flaschen eigentlich am ernsthaftesten auslebt. Also du nimmst dann wirklich schräge Wein mit und vertrittst dann auch die mit einer Inbrunst und redest die, während alle anderen sich irgendwie die Nase zuheben und sich unter den Tisch wälzen, kannst du denen wie durchaus etwas Gutes abgewinnen. Also,
ich kann mich vor allem auch über eure Reaktion amüsieren, ja.
Also du genießt schon auch die Provokation.
Ja, gibst du ja das, also ja, logisch. Das ist auch etwas gewesen, was mich in der Musik immer interessiert hat. Also der rote Faden von meinem Musikgeschmack über die letzten 40 Jahre ist eigentlich Wut. Alles, was hässig ist, habe ich immer gut gefunden. Und wenn es auch noch provoziert dazu, umso besser.
Ja. Gibt es hässige Wein?
Ja, ich...
Und nur hässige Winzer?
Ich bin mir wirklich so ein bisschen... Ja, hässige Winzer gibt es auf jeden Fall. aber... Ja, ich bin ein bisschen auf der Suche. Also wir haben es vor davon gehabt, von einer Naturweinmesse im Elsass, wo es also Wein gegeben hat, der auch mich hässig gemacht hat.
Okay, selbst die.
Aber,
warum hat er dich hässig gemacht? Erzähl es dich schnell. Also wir sind ja in der gleichen Messe gesehen und dann hat er nicht wie es im Elsass gesehen, sondern es ist eine schlechte Weise. Es haben gewisse Weine halt nach Sauerkraut geschmeckt.
Ja, ich habe dann nach Essig oder sonstigen Lösungsmitteln. Und das ist okay. Also das habe ich inzwischen ja gelernt. Am eigenen Leib erfahren, dass Wein scheiße schmecken kann. Oder auch mal so eine Phase oder durchmacht. Und nachher vielleicht gut anfangen zu schmecken. Aber dort haben sie es verkauft für 30 Euro aufwärts und behauptet, das sei jetzt das Geilste. Und übrigens, Naturwein ist dann auch die nächste Flasche, die wir aufmachen. Aber ich hoffe nicht, dass sie nach Lösungsmittel stinkt.
Wo ist der Flaschenöffner eigentlich? Weil im Gegensatz zum Dreiverschluss und zum... Aber das wollte ich dich vorhin fragen. Du hast ja gesagt, eben, du hast mit dem Schrebergarten Weingärtchen angefangen. Jetzt werden es bald 4 Hektare sein oder mehr als 4 Hektare. Auf dem Insta steht Trial and Error. Also herausfinden, machen, falsch machen, lernen, besser machen und so weiter. Was sind bis jetzt so deine grössten Lehren? Das ist eigentlich noch gut, weil oft reden wir ja mit so, gerade an diesen Weinmessen, mit relativ erfahrenen Winzer, die so in sich ruhend, die wissen eh schon alles aus dem FF. Du hast die schmerzhaften oder auch die positiven Lernerfahrungen noch sehr noch. Was sind so deine, so eine Scheisse, deine grössten Learnings gesehen jetzt in den letzten 2 Lehrjahren? Trial and Error.
Ja, also eins Ding ist Putzen. Also eine Winzerlehre ist 70% Putzen.
Winzer aber, sind Waschweiber, hat man mal einer gesagt.
Also. Aber es ist auch inhaltlich, also ich habe wirklich auch gelernt, wo Hygiene wichtig ist und wo man ein bisschen mehr
bei Bio, oder?
Es ein bisschen mehr kann schleifen. Also bei welchen Arbeitsschritten muss man wirklich komplett sauber arbeiten und wo lebt es, oder wo kann man es einfach mal so ein bisschen sein. Es ist aber auch noch spannend gewesen, ich habe mal, bevor ich die Lehre angefangen habe, habe ich gefunden, so, ich will eigentlich noch wissen, wie es bei der Konkurrenz so läuft, und bin einen Tag lang zu einem Kollegen Bier brauen. Und habe dann gemerkt, die müssen viel, viel sauberer arbeiten als wir. Im Bier
musst
du musst alles desinfizieren. Jede Leitung, die du leist, jeder Verschluss, wo du irgendwo, oder jeder Hahn, den du irgendwo anmachst. Aber es geht darum, dass Wein weniger Alkohol hat und einen anderen pH-Wert. Also Bier, sorry. Und,
aufmerksame Zuhörer.
Also. Ah, vielen Dank. Und Wein eigentlich von Grund auf schon stabiler ist.
Aber ist ja lustig, dass die viel pingeliger sind, weil ja... Im Bier kannst du einfach mal das Fass auslaufen oder den Tank und dann machst du einen neuen. Da ist ja diverse Versicht. Mit Wein hast du One-Shot. Also,
ja, aber also so überhygienisch zu arbeiten, gibt eben auch keine tollen Wein. Also man muss schon auch wissen, wo man...
Ein bisschen stinken muss es. Also,
Ist ohne irgendeine Werbung von einer Supermarkt, die will jetzt zitieren. Es ist echt. Ich hab sie im Fall auch schon ein paar Mal zitiert im Deutschen. Oder kennen sie halt nicht.
Ich habe jetzt gerade noch den guten Edel leer getrunken, damit wir zum nächsten Wein kommen können.
Ist auch wieder gut Edel übrigens. Und das ist jetzt. Also Knack ist so mein Lehrlingsspaßprojekt. Wo ein bisschen ernster geworden ist. Und das ist eine Art Wein, wie er mir vorschwebt oder auf dem Weg dazu, was mir vorschwebt. Das ist jetzt mein erster Versuch, aus meinem Schrebergärtli grossen Stück ein Naturwein zu machen.
Wie definierst du ein Naturwein? Kannst du dich schon erklären, nachdem du das Glas leer getrunken hast, dass ich dir auch von deinem eigenen Wein noch einschenken kann? Und nachher machen wir wieder die Runde hier im Raum.
Ah, übrigens, hast du geschüttelt vorher? Nicht, hä?
Nein, soll ich?
Ja, also so...
Studio auf Etikett, wenn...
So tue ich den Wein behandeln, bevor er ausgeschenkt wird. Aber es ist so einem selber überlassen auf dem Etikett. Also ich schreibe noch, wenn man es lieber klar hat, soll man nicht schütteln. Und wenn man es gerne trüb hat, darf man schütteln. Also Natur wie Definition. Also ich finde, also es gibt ja zum Glück keine feste Definition. Es gibt kein Label. Aber meine Meinung ist, es muss bio sein im Anbau, es soll spontan vergoren sein und es sollen keine Hilfsmittel, also keine Mittel im Keller benutzt werden und unfiltriert abgefüllt. Das sind so ein bisschen die Eckpunkte, die ich finde.
Nicht raus.
So. Ja. Und da ist jetzt, also da habe ich gerade ein bisschen viel experimentiert bei dem Wein. Ich habe also Bio geschafft im Anbau, dann habe ich die Hefe für den Wein im Rebberg gezüchtet. Das heisst, ich habe...
Wie züchten wir es im Rebberg? Weil oft erzähle ich die Winzergeschichte, ja, die Hefe ist schon auf der Traube heute drauf und ist schon im Keller und ist schon... Die ist einfach schon da, da muss man nicht viel machen. Je nachdem, wenn man bechert, ist es auf die falsche Hefe. Oder?
Ja, also wenn man... Dann wird von Spontangärung geschwätzt, oder wenn man keine Hefe zusetzt. Und dann weiss man aber trotzdem nicht, ob die Hefe, die dann die Gärung übernimmt, ob die im Keller schon ist und dort an einer Wand klebt oder ob die wirklich aus dem Rebberg kommt. Und meine Idee da war, dass ich möchte Hefen aus der Rebe haben, also wirklich ein Wein, wo mit in dem Umfeld oder mit dem Umfeld weiter wächst, wo auch die Trauben gewachsen sind. Und für das habe ich zwei Wochen bevor ich gefunden habe, dass ich werde ernten, bin ich durchgegangen und habe einfach ein paar Handvoll schöne Trauben genommen und die in so eine Kanisterli rein und dann von Hand vermanscht. Und dann habe ich das Kanisterli nicht ganz zugemacht, also oben drauf halt einen Verschluss, wo noch schnaufen kann und dann vergraben im Rebberg. Und dann kann ich eigentlich sicher sein, wenn jetzt da so etwas gärt. Ja. Wenn da etwas gärt, dann sind es Hefe aus der Rebe. Und dann nach zwei Wochen kann man das ausgraben und daran schmecken. Und wenn es stinkt, wenn sich halt eben Lösungsmittel gerüchen gerne oder so, dann benutzt man es natürlich nicht. Dann vertraut man dieser Hefe nicht, was sich da gebildet hat. Und wenn man findet, ja, duftet gut, geht in die Richtung, wie man sich das vorstellen kann, dann kann man die Hefe nachher an der Presse die Traubensaft tun und die ist eigentlich schon voll im Schuss. Das heisst, die übernimmt dann die Gärung.
Eben, die tun alles triggern und den Prozess anstoßen. Also Pied de Guif.
Genau, das ist der Fachbegriff.
Und nimmt, sind das auch eben, wo du vom Hans-Jörg übernommen hast, oder sind das andere? Also weißt du, sind die auch schon seit 30 Jahren Bio? Weil das ist eigentlich dem Ganzen dann sicher noch förderlich.
Nein, die habe ich eigentlich auf Bio umstellen. Ja. Also das wäre jetzt nicht zertifiziert Bio, aber es ist in diesem Jahr garantiert Bio geschafft worden. Und es sind, also das Rebstück hat damals niemand interessiert, weil das, da können keine Traktoren durchfahren. Das ist noch völlig wild und eng bestockt. Und darum ist 100% Handarbeit. Insofern ist der Boden dort jetzt auch nicht verdichtet von der Traktorüberfahrt oder so. Also der Boden lebt. Und ich finde, es entspricht ungefähr meinen Ansprüchen an Bio, aber zertifiziert werden kann es halt erst nach 2 Jahren Umstellung. Ja.
Und haben die Reben einen kalten Entzug durchgemacht, wo du sie übernommen hast? Oder hast du langsam das angepasst?
Kalten Entzug.
Wie haben sie reagiert? Also du weißt ja nicht, wie sie vorgesehen sind.
Da fehlen mir ein bisschen die Erfahrungen, dass, wie man das, also weißt du, wie sie sonst reagiert hätten.
Aber können wir doch schon zu Wein selber sprechen, ich finde.
Also weiter gemacht ist dann im Keller, ich habe probiert, den Gutedel, wir hatten vorher einen gehabt, ist ja sehr mild in der Säure und die milde Säure habe ich probiert mit noch ein bisschen, jetzt kommt ein bisschen Weintalk, mit ein bisschen Struktur zu unterlegen. das heisst, ein bisschen Gerbstoff.
Das aufs Mundgefühl. So.
Genau, dass es am Gaumen ein bisschen mehr kützelt. Ein bisschen Gerbstoff einzubauen, das heisst, ich habe einen ganz Traubenanteil dazu getan und Stiel auch zur Gärung dazu getan, damit sich so ein bisschen Gerbstoff rauslösen. Aber es dürfen nicht zu viel sein bei so einer milden Traube, sonst schmeckt es nur noch hart und bitter. Das heisst, ich habe 5% jetzt hier gewählt gehabt. Und habe gefunden, das geht auf. Es ist hinten am Gaumen dann doch ein bisschen, es passiert ein bisschen etwas Animierendes. Und es ist nicht einfach so flach im Abgang. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich, der Wein ist ungeschwefelt im organischen Sinn oder im molekularen Sinn. Ich habe homöopathisch potenzierten Schwefel benutzt. Es gibt ein paar ganz wenige Freaks, die das machen und ich bin mit denen in Kontakt getreten, habe mich so ein bisschen beraten und einfach gefunden, okay, das ist eine Frau in Österreich, hat mir ein Fläschchen geschickt mit einer Pipette, sie sagt 2 Tröpfchen pro Barrik, also 1 Tröpfchen im IFAS. Gut, probieren wir es aus. Keine Ahnung, ob das funktioniert hat. Die Frucht ein bisschen bewahren, vor allem in dem Prozess, wenn es so lange auf der Hefe ist. Aber dann, ich habe mich nicht getraut, das so zu füllen und habe es dann eigentlich mit der kompletten Feinhefe gefüllt, darum ist er so trüb. Also das ist der komplette Prozess zum so ein bisschen nerdigen V-Talk und jetzt ab in die Nase damit.
Ja, da kann man wieder schmecken dran, immerhin.
Also. Stimmt. Joel ist glücklicher, kann die Nase in ein Glas heben.
Ja, meine lange Nase muss doch irgendeinen Vorteil haben. Also. Aber schön, und der ist auch viel, viel laktischer jetzt als der vorherige Gute, den ich hatte.
Kann ich es Ja, also der hat den biologischen Säureabbau gemacht. Das gibt auch die so ein bisschen milchigen Noten. Ich finde, also mein allererster Eindruck ist gewesen, oder so, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich das probiert habe, ist Dosenbeere. Erinnert euch an, wenn man die Dosen, Beeren, die in so Zuckersaft eingelegt sind, das ist mir durch den Kopf gegangen. Und ein bisschen so weisse Blüten. So.
Ja, und das Coole ist vor allem auch, dass du halt wirklich im Gaumen, wie du sagst, dass mit der Struktur hinten etwas einem mitgeht, was ja nicht bei vielen, gerade bei den vielen Fondue, die einem angepriesen werden, nicht so der Fall ist. Und da halt durchaus eben Gutedel mit Ecken und Kanten. Warum heisst die Linie Flimmer und wird die künftig auch Flimmer heißen, wenn die 4 Hektar hast statt ein Schrebergarten?
Ja, ich war lange auf der Suche nach einem Namen für mein Wein. Und es hat in Basel mal eine Band gegeben, namens Flimmer. Und ich habe, also jetzt ehrlich gesagt, die Band nicht immer nur geil gefunden, weil die sind so kompliziert gewesen. Die, das ist so ein bisschen fricklig für mich. Aber es ist eine Punkband, wo eigentlich auf die Fresse. Aber ich hab die Typen immer super gefunden. Wir haben da mal Übungsraum geteilt mit mir und viele Konzerte auch gesehen und zusammen gemacht. Und ich habe sie immer beneden um ihren Namen. Und irgendwie habe ich mal gefunden, wenn man einen Wein könnte Flimmer nennen, das wäre noch cool. Und ich habe inzwischen alle gefragt, ob sie das okay fänden. Also einer ist Straight Edge. Trinkt kein Wein. Der hat jetzt gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert, David. Dann habe ich eine Flasche Traubensaft
mitgebracht. Es ist schwer nicht 50 geworden, oder?
Aber der Rest, der Wein trinkt, die haben auch schon probiert. Und die haben mir das Sagen gegeben, dass ich mein Wein in Zukunft auch Flimmer nenne. Also so würde ich die Wein nennen, die ich dann machen würde. Also die Teil von diesen 4,5 Hektar, die ich dann selber ausbaue.
Eben, weil du willst ja nicht die ganzen 4 Hektar ausbauen, weil das war ja ein relativ logistischer Aufwand, zumal du ja nicht auf den Weingut im Rücken hast und in die Wiege gelegt hast, sondern dass du irgendwann musst vinifizieren. Ich nehme an, bis anhin hast du können beim Zähringer deine Experimente durchführen, oder wo hast du das gemacht und wo wirst du es künftig machen, wenn du dann plötzlich andere Mengen hast, um damit umzugehen?
Ja, also es ist der 8. Jahrgang, wo ich probiere Wein zu machen, der hier. Und
jetzt hast du es mehr als probieren.
Ich finde jetzt auch, der ist gelungen. Oder das Ziel, das ich vor Augen hatte, ist aufgegangen, so wie ich es eigentlich gedacht habe. Ob ich jetzt den Wein würde ich probieren, so wieder zu machen, das ist dann... Ehrlich gesagt auch ist das auch abhängig davon, ob die Leute das schätzen. Gell? Also wenn man dann mal mehr als die... Es gibt 130 Flaschen von diesem Wein.
Eben, wir haben so gemeinsam die Flasche 46 von 138 gekillt.
Genau. Yeah. Aber wenn man dann mal will...
Hat noch nicht gehabt, es hat auch hier wieder einen kleinen Sabberrest. Die Mutter...
Wenn man dann mal will, ein bisschen davon leben, dann produziert man ja Wein dann nicht nur für sich selber, sondern muss auch Leute finden, die das schätzen und kaufen, genau, auch wenn etwas zahlen dafür. Und dann sind so Experimente natürlich gut, aber ich bin schon damals, also ich bin Konzertveranstalter gewesen, ich konnte davon leben und das ist aber vor allem mit Bands gewesen, die die Kunst nicht nur für sich selber machen, sondern mit kommerziell sehr erfolgreichen Bands. Also da im Publikum ist der Luke von den Scrucialists.
Big up! Freddy Flamenco!
Und ich bin eine Zeit lang ihre Manager gewesen. Wir beide haben sehr profitiert von dieser Zusammenarbeit.
Ja, ich sehe, er kommt auch zu dir, wenn es um Wein geht. Das ist doch schon mal ein gutes Statement.
Aber es ist ja, aber deine Frage war, wenn ich die Experimente durchgeführt habe. Am Anfang also ist es im Keller...
Wo hast du sie zuerst durchgeführt und wo wirst du sie künftig durchführen, wenn du plötzlich so viel Trauben zu verarbeiten hast?
Ja, am Anfang im Keller vom Vater von einem Kollegen, dann natürlich beim Lehrbetrieb, weil ich dort... das ganze Team hatte, das mich beraten konnte, oder wenn ich mal gehen konnte und finde, hey, was läuft da, ist das okay oder nicht. Und in Zukunft weiß ich es noch nicht so richtig. Ich werde den Großteil der Trauben verkaufen. Was ich sicher wird machen und auf was ich Bock habe, ist, einen Teil von der Trauben in die Schweiz zu nehmen. Das ist zwar ein richtiger Hirnfick mit dem Zoll. Also ich habe schon... Ich habe schon sehr viele Telefonate und auch Schriftwechsel hinter mir, was das angeht.
Aber es gibt ja auch Winzer in der Region, die den gleichen Struggle haben und da schon vielleicht gewisse Wege gegeben haben.
Mit denen bin ich mit allen in Kontakt. Ja. Und es ist und bleibt ein Hirnfick. Aber es wird eine neue Kellerei geben in Basel, im Dreispitz, wie Nigma baut dort Kellerei in einer super coolen Halle.
Valentin Schiess, liebe Grüße.
Genau.
Wie ich mal bis jetzt Wein gemacht, gerade beim Bahnhof Gundeli hinteraus kam, Solothurner Strasse, glaube ich, und in dem Fall jetzt künftig auf dem Dreispitz.
Genau, cool. Er ist in Zukunft auf dem Dreispitz, im Moment in einem Zelt, also es ist auch eine absolut einzigartige Situation.
Urban Winery.
Im Zelt auf der Brachen im Dreispitz. Ich hoffe, es gibt mal noch eine grosse Party. Ich probiere ihn zu überreden dazu, das noch zu feiern, solange es das Zelt noch gibt. Irgendwann Winter, Frühling wird der Bau fertig sein. Und es wird eine coole, alte Industriehalle, wo eine Kellerei drinnen ist. Und ich bin ein bisschen von Anfang an mit am Diskutieren gewesen, es werden auch Konzerte möglich sein und sonstige Anlässe. Also, der feste Plan ist, dass wir dort auch werden die Häfen ein bisschen mit Beats animieren, um ihren Job machen.
Geile Mariage, aber ich denke, dann kann man dort künftig zuerst so Biertel, dann kann man dort noch bald Paddel spielen, man kann ein Konzert in der Weinbrauerei erleben. Aber es ist schon lustig, der Struggle, den du jetzt gerade geschildert hast, da steht ja schon drauf, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich schon vorher drauf gestanden, bevor klar war, dass du 4 Hektar wirst können ernten, wo du dann vielleicht dann musst, über die Grenzen an. Da steht FUCK, AOC, und eben No Borders, No Nations. Ist natürlich voll die Punk-Attitüde und natürlich auch ein Mittelfinger oder 2 Mittelfinger an die Weingesetze, wo sie ja immer extrem stark am Boden, an die Appellation, an den Rebberg festkrallen. Also das ist vor allem die traditionelle Weingesetzgebung, wo das komplette Gegenteil ist und künftig auch sein wird.
Ja, das stimmt. Also der Wein, wenn der jetzt in Deutschland angebaut wird und in der Schweiz vinifiziert, der hat eigentlich es gibt keine Bezeichnung dafür. Das ist nur noch Wein.
Europäischer Wein?
Oder deutscher Wein, der in der Schweiz ausgebaut wird. Keine Ahnung. Aber also ich werde zum Beispiel nie eine Traube verkaufen in der Schweiz, weil ab einem Kilo von meinen Trauben, die die in ihren Wein tun, können sie es nicht einmal mehr Schweizer Landwein nennen. Aber ja, ich schreibe auf die Flasche, also eben auf eine von diesen 138, oder auf alle von diesen 138 schreibe ich Herkunft, Fragezeichen, FAC, AOC, DOP und QBA. QBA kennt man da nicht so, das ist
also das sind Qualitätswein
bestimmter Anbaugebiete. Also es ist auch wie AOC, aber in Deutschland. Und drunter No Borders, No Nations. Und das ist mir, also es ist so ein bisschen lustig, aber auch ernst gemeint. Also No Borders, No Nation ist mir todernst. Also das ist meine politische Überzeugung komplett. Und jetzt aber übersetzt auf Wein ist das so bizarr, dass wir im Wein allerkleinste Grenzen ziehen von das ist noch Basel-Land, nein, das ist jetzt aber schon Aargau oder Kanton Watt und Wallis. Und was sagt das aus? Also am Schluss tun wir es konsumieren und haben das Gefühl, dass wir eine gewisse Qualität konsumieren. Und mir hat das aber auch nie wirklich interessiert, so die Qualität. Ich bin immer eher bei den Herstellerinnen und Herstellern nach Qualität gesucht. Und jetzt ist es so, der Satz hat etwas Todernstes, aber natürlich auch etwas Lustiges mit
und wieder Fuck die Provokation.
Natürlich, genau, der Mittelfinger. Das hat einfach Spass gemacht, das so drauf zu schreiben, aber es ist auch lustig, wie viele Leute, also es fällt eigentlich der ganze Rest, der drauf steht, wie der Wein produziert ist und wie viel da an spezieller Aufmerksamkeit diesen Trauben zu Gute gekommen sind. Da spielt keine Rolle mehr, wenn die Leute das lesen, dann wird nur noch über Fuck AOC geredet. Aber ich finde das, also als Provokation funktioniert es absolut. Natürlich auch, es ist auch eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig möglich, das AOC zu ficken, aber ich möchte es auch nicht wirklich 100% ficken.
Eben AOC heisst Appellation Origine Contrôlée. Also es ist gemäss Weingesetz, dass man ganz genau nachweisen kann, dass der Wein oder das, was auf der Etikette steht, der Ort, dass der Wein genau von dort kommt. Und eigentlich je genauer die Ortsangabe ist, desto hochwertiger gemäss Weingesetz sollte ein Wein sein. Also wenn es nur heisst, der Wein kommt aus Deutschland, dann ist das ein schlechterer Wein, als wenn es heisst, der Wein kommt nur aus Baden. Und wenn es dann heisst, der Wein kommt irgendwie aus einem bestimmten Dorf aus Baden, dann ist es noch besser. Und wenn es heisst, aus dem Rebberg, aus dem Dorf, wo man das darf auf die Etikette schreiben, dann ist es schon noch besser. Aber das ist ja genereller Trend. Das ist ja gerade die ganze Landweinbewegung in Baden, und das ist ja eine Bewegung, die auch in ganz vielen anderen Regionen und Ländern stattfindet, dass quasi die Umkehr von dieser Qualitätspyramide, dass man sich eben, die Winzer sich nicht mehr an diesem System unterordnen und genau müssen die Kriterien erfüllen, um das auf die Etikette zu schreiben, sondern sagen, eben, ja, fuck you. Wir schreiben oft irgendetwas auf die Etikette, Pfeife drauf, oder genau wie Ort können anzugeben, und dann ist es gut. Und da bist ja du einer eigentlich von ganz vielen, die jetzt genau in die Kerbe schlagen, und die Konsumenten achten auch viel, viel weniger auf das. Ich merke, dass wenn ich im Bekanntenkreis, im Familienkreis, wenn irgendwelche Weinkenner oder Weinliebhaber mich unterhalten, die fragen mich immer nach den grossen Etiketten, nach den Jahrgängen, nach all diesen Sachen, die ich mir überhaupt nicht auskenne, die mich auch nicht interessieren. Ist das etwas, was du auch so beobachtest? Es hat noch ein Sabo rechts drin, glaube ich, unten. Das ist eine schöne Flasche, das ist ein Unikat.
Also ja, zu den Flaschen vielleicht noch schnell.
Das ist von mir auch keine Frage, sondern eine Feststellung. Wir können jetzt eigentlich direkt auf die Flaschen übergehen, weil
die Flaschen sind alle einzeln beklebt. Ich gehe ins Bücherbrock, ich kaufe mir irgendwelche Fotoband, schneide Zeugs aus und klebe es drauf. Also jede Flasche ist ein Unikat. Ich weiss nicht, ob ich das in Zukunft meine 30.000 Flaschen, die ich produziere, immer noch kann machen kann. Nein, also so für eine Kleinstauflage wird es immer noch geben, weil ich einfach Bock habe drauf. Aber ja, ich nehme die zwei Trends auch wahr. Also zumindest die Landweinbewegung, die gibt es eigentlich so nur in Baden in Deutschland. Also dass sie funktioniert.
Eine Einheit bildet.
Ein eigenes, eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. Das sind die Betriebe, die sich nicht wollen, an die vorgegebenen Regeln halten, wie ein Wein schmecken hat.
Also da muss man vielleicht schon eine Vorgeschichte schildern für alle Anwesenden, die es interessiert, dass Landwein ist eigentlich so der einfache, easy Basiswein und eigentlich so eben der Mittagswein. Das läuft easy eben. In eine Büchse
abfüllst.
Aber das Gegenteil von einem edlen, gehobenen Premium. Hast du jetzt gerade gesagt,
dass man in Büchse füllt? Das war jetzt ein Versprecher, gewesen, oder?
Nein. Ist eher so der Wein. Und quasi gewisse Winzer haben eben aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, doch, hell yeah, wir machen genau den Landwein und machen ihn richtig, richtig gut. Weil sie halt auch die Briefnummern nicht gekriegt haben, um irgendwie, weil sie nicht gewissen Geschmackskriterien quasi gerecht worden sind. Und darum sind so wie jetzt zum Glück alles wie selbstverständlich.
Ich bin einverstanden mit dem Joel. Was das angeht. Aber ich finde, wir haben noch einen Rotwein. Also wir haben jetzt, ich kann gar nicht mehr zählen, 4.
Schluss, wir reden jetzt easy schon eine Viertelstunde. Übrigens, bevor ich die letzte Frage stelle zum Badischen Weinbahnhof. Das Gäste-Mic ist immer noch offen. Wenn irgendjemand eine Frage hat, eine Anmerkung, whatever, kommen da hin und stellen sie direkt on air. Und sonst wird die nächste Flasche nicht gehakt, weil die letzte ist auch schon leer. Aber tatsächlich, eben, du hast ein Booking. Jetzt müssen wir mal die Einleitungsfrage stellen, damit dann keine Flaschen nicht gehakt, während du die Antwort gibst. Das Booking hast du ja nicht ganz sein lassen. Das Festival machen, sozusagen. Badischer Weinbahnhof findet jetzt am 20. November zum wievielten? Vierten? Fünften Mal statt?
Zum zweiten.
Zweiten? Nein, das kann nicht sein.
Ja, doch. Also vorletztes Jahr, mein erstes Lehrjahr, habe ich das gemacht zum ersten Mal. Und letztes Jahr hat es nicht stattgefunden.
Ich habe, glaube ich, einmal verpasst und einmal bin ich gesehen.
Ja, also letztes Jahr hat es einfach nicht stattgefunden, aber ja.
Das zweite Mal. Also
das hast du verpasst, weil das nicht stattgefunden hat.
Ja. Also, Martin, Badischer Weinbahnhof, das ist ein Weinfestival im Badischen Bahnhof mit alles.
Badischer
Winzer. Und zwar ein recht krasses Line-up, gerade als Mitorganisator von der Schweizer Weintag weiss ich, was es bedeutet, so viel Winz zusammenzutrommeln und so viel Gläser, Infrastruktur, whatever. Was ist die Initialzündung für den Badischen Weinbahnhof und was ist die Initialzündung?
Ja, die führt mich jetzt wieder zurück zu dem Weingut, wo ich im Moment am Arbeiten bin, dem Weingut Rotwein. Ah. Das ist eins von diesen Weingütern, die ich mich beworben habe für die Lehre. Und dann habe ich mich dann eigentlich, also ich wäre gern zu ihnen gegangen, aber habe dann gemerkt, das ist ein bisschen zu weit zum Pendeln. Und darum, das war mit ein Grund, wieso ich mich auch für Zähringer entschieden habe.
Sind im aber Kaiserstuhl?
Ist im Kaiserstuhl, ist ja wirklich eine Stunde Auto fahren. Und ich bin dort einmal eine Woche arbeiten, im Winter, vor 2,5 oder bald 3 Jahren. Weil sie mir so beim Vorstellungsgespräch sympathisch gewesen sind. Und dann sind wir so ein bisschen draussen am Reben schneiden gewesen. Und dann erzählt mir er, der Christoph Trautwein, es gibt da so einen Zusammenschluss von badischen Jungwinzerinnen und Winzer. Und die machen so Anlässe so ein bisschen überall. Und ich so, sind wir auch mal schon in der Schweiz gewesen? Und sie so, nein, in der Schweiz sind wir noch nie gewesen. Und ich so, da habe ich so gefunden, so, ja, weil veranstalten, das habe ich ja gelernt, das kann ich ja. Ich fand, ja, dann machen wir es einfach. Mach ich euch mal etwas in der Schweiz. Und dann, also das war im Februar gewesen, und dann im November hat dann der erste badische Weinbahnhof stattgefunden. Also das ist dann,
ist okay, wenn ich schon mal ausschenke. Inzwischen ist der Rotwein offen. Es ist von einem Teilnehmer, sie sind nämlich schon am Scharren hier. Es ist ein Teilnehmer, der ebenfalls dabei ist am badischen Weinbahnhof. Ist übrigens wirklich ein von den Namen, wo man genau geblieben ist. Das ist so meine persönliche Entdeckung von dem Weinbahnhof, den ich gesehen habe. Es gibt noch kleine Portionen, weil es nur eine Flasche ist. Und,
Es ist vom Daniel Bach. 2019er Alte Reben Spätburgunder, und der Daniel Bach ist, nein, ich erzähle später zum Daniel Bach, noch schnell die Story abspulen zum Weinbahnhof. Also ja, ich habe dann gefunden, das kann ich ja veranstalten, und es gibt ja die Jungwinzervereinigung, und dann später, also wie immer eigentlich, wenn man das Gefühl hat, so spontan entscheidet, hey, ja, klar, dann bereut man es irgendwann, weil es scheiß viel Arbeit wurde. Aber du grinsest, du kennst es.
Yeah.
Aber ja, das ist dann eigentlich ein toller Anlass gewesen. Also ich habe dann nach einer Location gesucht und so, und irgendwann gefunden, badische Wien, im badischen Bahnhof, Fust auf Sau, klar. Und dann habe ich auch das, die wahnsinnige Wortkreation Badischer Weinbahnhof. Dann ist die geblieben hängen, hey, und das ist ein Brand jetzt. Das ist unglaublich, hast du es eigentlich gehört? Und das weiss auch, was ist. Nein, ich muss vielen Leuten erklären, was ist. Immer noch. Ich kriege E-Mails, wo ist der Eingang? Und ich habe gefunden, es gibt im Badischen Bahnhof super schöne Locations. Es gibt den Gardinor und Bardinor, die coolen alten Bahnhofbuffets.
So viele Historien dort.
Ja, also in dem Nazi-Bau. Und denkt, ja, die badischen Winzer kommen sicher gerne in den Nazi-Bau, ihre Vigo vorstellen. Nein, aber sie sind ja wunderschöne Räumlichkeiten, und genau für das sind ja Nazi-Bauten da, um sie zweckentfremden. Genau. Gute Sachen, also um sie zum Guten drehen. Denn, und die erste Ausgabe hat im Gare du Nord stattgefunden und in einem Seitenraum. Und jetzt die zweite Ausgabe wird im Gare du Nord, also im Konzertsaal und in der Bar sein. Und wir sind 24 Betriebe. Ich muss sagen, eben, ich habe vorher einleitend nochmal gefunden, ich bin ja sehr eitel, oder? Darum habe ich mir ja eine Postkarte mit mir selber drauf gedruckt. Und die gleiche Eitelkeit hat dazu geführt, dass ich mich selber an meine Weinmesse eingeladen habe. Also man wird auch Knack können degustieren dort. Aber auch das ist ein bisschen augenzwinkernd. Die restlichen Weingüter habe ich über jetzt 2 Jahre kennengelernt dort, und ich bin inzwischen am Anfang ein bisschen Fan gsi von der badischen Wein und inzwischen komplett Fan. Also wirklich Absolut. Also ich würde...
Ja. Du sie vielleicht zuerst die badische... Nein, zuerst tust du den Wein, den man jetzt im Glas haben kann, schnell etwas dazu sagen. Noch über die badischen Winzer, weil... also Begeisterung kann ich ja nur teilen. Das ist eigentlich so... Auch das Ziel ein bisschen von diesem Podcast, dass man über die Grenzen raus schaut, richtig Baden, richtig Elsass, weil es eigentlich, Basel ist zwar am Rand von der Weinschweiz, aber eigentlich ist es so im Epizentrum vom Dreiland von so vielen
Weingebieten. Wunderschön gesagt. Kann ich das klauen?
Unbedingt.
Ja, also jetzt im Glas haben wir, ein Wein, wo ich gar nicht weiss, ob er mir das würde erlauben, der jetzt schon ausgeschenkt. Der Daniel Bach ist, so, der hat erst vor 5-6 Jahren mit seinem eigenen Weingut angefangen. Ist Quereinsteiger, der sich das so ein bisschen selber erbastelt hat. Und der arbeitet auch am Weingut Trautwein. Also ist so ein bisschen mein Kellermeister gewesen jetzt für die letzten 2 Monate. Und ist ein absoluter Rotwein-Magier, finde ich. Oder Derwisch. So. Was die Begeisterung, die er ausstrahlt im Keller, hat so oft, also hat so Situationen gegeben, ich bin irgendetwas am Putzen gewesen, natürlich, oder? Irgendwo. Und dann rief der Daniel: Hey Martin, komm! Und dann gehen wir schauen, wo er ist. Und er ist irgendwo hoch auf einer Leiter oben. Und dann: Komm rauf! Und dann steige ich auf die Leiter rauf und dann: Musst du mal schmecken. Schmecken mal. Dann so: Dann da drin ist irgendein Rotwein am Gären. Und dann so: Schmeckst du das? Das ist anders als heute am Morgen. Aber genau so, die Begeisterung und die auch, also so ein bisschen Detailversessenheit, aber auf eine total spielerische und genießerische Art und Weise, die hat er mir jetzt gelehrt, die letzten 2 Monate. Und ich bin total begeistert von seinem Approach, wie anzuschauen, die Gärung als lebendiger Prozess und was da entsteht. Und irgendwann hat er auch gefunden: komm, schmecke jetzt stinkt er so richtig. Und dann, aber das geht vorbei. In 1-2 Tagen ist es weg. Und einfach was, auch über ihn habe ich jetzt die letzten 2 Monate so viel gemerkt, was da an Leben stattfindet oder an Prozess, wie sich das entwickelt während der Gärung. Und wenn ich dann, also er macht das mit seinen eigenen Wein halt auch, aber er hat wirklich so einen zusammengebastelten Keller in der Garage von seiner Mutter, und er baut 1 Hektar, bewirtschaftet er, und davon sind aber etwa einen halben Hektar überhaupt erst im Ertrag, der Rest ist neu abpflanzt.
Und das ist er auch schon Verkauf?
Ja, in der Schweiz gibt es das noch nie. Das heisst, der Weinbahnhof ist eigentlich der Ort, um seine Weine zu probieren. Er hat auch dort ein paar Leute kennengelernt, die seither zu ihm reisen, gehen Wein kaufen, was mich sehr freut. Aber ich hoffe, dass er entdeckt wird, dort zu Basel. Ich finde, also mir fehlt dort dann irgendwo so die Kunst der Sensorik, aber ich finde seine Weine einfach wirklich fantastisch gut. Sie haben eine Tiefe. Aber er hat jetzt, also den Wein haben wir zusammen abgefüllt im September, und er hat gesagt, also es ist auch noch keine Etikette drauf.
Er hat gesagt, also
vor dem Frühling gibt er den nicht in Verkauf. Dann ist er noch nicht so weit. Im Moment ist er verschlossen.
Ja.
Also darum, ich glaube, er würde es jetzt nicht gut heissen, dass wir das hier degustieren zusammen. Aber ich
weiß. Aber er gibt ein richtig gutes Bild ab. Also ich finde es, er hat irgendwie alles, was ich von einem schönen Pinot erhoffe oder erwarte. Also weißt du, auf der einen Seite so die schöne Frucht, die jetzt irgendwie eher auf der roten Seite ist, irgendwie. Er hat fast noch so kleine Gumminoten, die ich aber geil finde, in diesem Kontext jetzt. Ich weiss, es ist so grünes Unterholz, also mir erinnert es immer irgendwie an Kirsikernen oder so. Und also du merkst, dass irgendwie, ich weiss nicht, ob er Holz benutzt hat, wahrscheinlich hat er schon Holz benutzt, aber nicht zu viel. Es ist oft, eigentlich jetzt schon richtig viel Spass zum Trinken, aber kannst du auf die Seite legen. Also kann man auch ihm beipflichten und sagen, ja, wir hätten schon noch warten. Aber jetzt haben wir die leer getrunken, dann muss noch mal eine neue Flasche überwachsen lassen.
Ja, ich hoffe, ich kriege noch mal eine von ihm. Ja, ich finde es jetzt auch ein Genuss. Ich finde ihn eigentlich schon super harmonisch. Auch mit verschlossen meint er, dass er vielleicht noch nicht so richtig aufblüht im Glas. Aber ich finde, mir ist da schon genug Substanz da. Und es gibt noch, also das sind seine alten Reben und zu dem gibt es eigentlich noch eine lustige Story, obwohl in Deutschland alles so durchgeregelt ist, eben wir haben es vorher davon gehabt, dass 33CL nicht erlaubt ist für Wein. Es gibt die Weinbaukartei, wo jedes Rebstück vermerkt ist, was für eine Rebsorte drauf steht und also bis auf den Zentimeter auch ausgemessen. Und wenn die gepflanzt worden sind und er hat die alten Reben, sind laut Weinbaukartei über 100 Jahre alt, aber das sind sie nicht. Also er ist schon ehrlich. Aber sie sind alt, aber sind vielleicht 30 bis 50 Jahre alt. Aber irgendjemand hat vergessen, das nachzutragen. Also er könnte das jetzt verkaufen als absolute Spezialität aus historischen Rebstück, weil es steht ja so verbrieft. Ja. Aber es ist einfach guter Wein, finde ich.
Was ist der Unterschied, wenn man ein Festival macht mit lauter Winzer oder ein Festival mit lauter Musiker?
da fällt mir der Spruch auf ein von einem von meinen Lieblingstontechniker, der ein Zeit hier in der Kaserne geschafft hat, Andy Brooks. It's just a different kind of asshole. Nein, also es ist schon alles sehr viel organisierter im Musikbusiness. Die Leute die reisen halt auch von Show zu Show und wissen, was für Informationen zu welchem Zeitpunkt müssen geliefert oder abgerufen werden, damit man dann auch rechtzeitig am richtigen Ort ist und alles dort technisch so funktioniert, wie man es will. Und mit Winzer ist es sehr viel chaotischer. Also da sind Handynummern sind sehr von Vorteil, weil E-Mails ist nicht so eine zuverlässige Kommunikationsmethode.
Aber Kühlschränke sind die beiden wichtig.
Ja, das stimmt. Kühlschränke und Eis und Spass. Also Spass und Leidenschaft, das ist ja eigentlich auch das, was ich verbindend finde. Die Leidenschaft ist bei beiden da. Und was ich auch verbindend finde, oder wo ich sehr viele Parallelen sehe, ist im Konsumieren. Also es ist eigentlich zu Musik und zu Wein haben alle Leute, die sich ein bisschen dafür interessieren, eine Meinung. Und ich finde, es ist praktisch keine falsch. Also es gibt schon Facts. So. Aber wenn man sich einmal so weit informiert hat, dass man die Facts auch ein bisschen drauf hat und auch erkennt, dass ein Schlagzeug im Takt ein bisschen besser tönt als eins, wo nichts von dem hat. Außer Jazz. Aber ich habe nie Jazz veranstaltet und Jazz nie verstanden. Darum. Alle Musik, die ich nicht gut finde, ist Jazz. Darum. Also, und beim Wein gibt es vielleicht auch Jazz, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt. Aber ja, ich bin ja erst 48. Ich habe noch viel vor mir. Ja, aber so, eben, wenn die Facts, so mal, wenn man mal so ein bisschen sich über Grundbegriffe einig ist, dann gibt es nicht mehr viele falsche Meinungen, finde ich.
Eigentlich finde ich, das war ein wunderbares Schlusswort gewesen, aber auf der anderen Seite sage ich jetzt noch, es ist noch die letzte Chance, um irgendwelche Fragen zu stellen oder die letzten Schlückchen Wein abgreifen. Also kommen wir uns, Mike, sonst, ich meine, wir sind safe schon über eineinhalb Stunden. Ich bin wunschlos glücklich mit dir als Interviewgast, mit dem Wein, den wir im Glas haben, mit dem René als Austragungsort für diesen Podcast und mein Publikum. Was du mir im Vorgespräch aber noch gesagt hast, und das kann vielleicht das Ganze noch ein bisschen abrunden, ist, dass dir wichtig ist, und zwar beim Wein und bei der Musik, ist Rhythmus. Wie hast du das gemeint? Ist wahrscheinlich schon ein bisschen vorher angeklungen worden oder mitgeschwungen, was jetzt du erzählt hast beim Feeling, oder ist das, du schaust mir ja ein bisschen verdutzt da, eher so das Bauchgefühl, was du gemeint hast.
Ja, man könnte sicher Bauchgefühl nennen, ja. Es ist so, die Suche nach dem Rhythmus ist in der Musik für mich zentral gewesen, oder es ist auch, also meine Arbeit dort hat in einem gewissen Rhythmus stattgefunden. Und da hat man hat versucht, das Ganze in einen Flow zu bringen. Und der Weinbau oder das Weinmachen ist in einem komplett anderen Rhythmus. Und da, ich habe riesen Bock gehabt auf den. Also so ein bisschen, so platt gesagt, Entschleunigung und so. Aber habe dann ja auch gemerkt, es ist nicht eine Entschleunigung, es ist eigentlich so viel Arbeit, wo einem an Grenzen bringt während einer Erntezeit. Aber der andere Rhythmus zu anerkennen, eben der Jahresrhythmus, und aber auch trotzdem feststellen, also es ist auch etwas, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen platt gesagt, dass man sich nicht kann vorstellen kann, zu dem zu tanzen am Anfang, wenn man es sich mal darauf einlässt, weil es geht recht lang, bis der nächste Beat kommt. Aber es ist möglich, oder ich fange es langsam an zu spüren, dass es möglich ist, und ich habe Bock auf mehr von diesen Jahren.
Sehr schön. Ich wünsche dir viele weitere schöne Tänze. Wir tanzen mit dir im Gleichschritt. Merci vielmals, bist du zu Gast im Podcast. Merci vielmals, habt ihr alle geduldig zugelassen. Über eineinhalb Stunden. Weiterhin Prost. Und das war es. Bon vivant, Folge 8 ist Geschichte. Peace.
It's a beer.